Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Herzlich willkommen zu Diaspora Night hier an diesem Dienstagabend. Und ich bin nicht alleine da, wie ihr vorhin schon gehört habt, beim Warm-up, sondern heute ist bei mir.
Heute bin ich dabei. Ich bin der Dash und ich freue mich, dass ich nach langer, langer Zeit wieder einmal hier im Gast sein darf mit der hervorragenden Diaspora Night.
Wer Dash nicht kennt, der wird ihn vielleicht, wird ihn jetzt erstmal kennenlernen über die nächste Stunde hinweg, vielleicht sogar darüber hinaus. Und zwar, wir haben zusammen angefangen, die Diaspora Night überhaupt irgendwie ins Leben zu rufen, oder?
Ja, weil damals Diaspora neu und aufregend war und ich dachte mir dann, man muss irgendwas tun, um dieses kuriose Netzwerk ein bisschen weiter zu verbreiten und darüber Infos zu verteilen und ja. Und dann habe ich da ein paar Episoden lang mitgemacht, dann habe ich aufgehört, weil ich ins Ausland gegangen bin und jetzt durch einen Zufall sitze ich hier mit dem Dennis in meiner Bude in Bochum und kann hier wieder Gast sein.
Ja, ist wirklich ein ziemlicher Zufall, weil, wir gehen jetzt beide an die Ruhr-Universität und das ist witzig, ja, weil du hörst immer zu, also was gesagt wird, und ich hole mir dann die Informationen immer von dir, weil ich dann nicht ordentlich zugehört habe bei den ganzen Sachen, bei den organisatorischen Sachen. Nee, aber genau, ganz klar, wir machen tatsächlich diesmal die Sendung wirklich zusammen und nicht irgendwie übers Netz oder solche Geschichten. Liegt vor allem an der Internetverbindung, die hier herrscht, an der RUB, also an der Universität.
Ja, geiles Netz hier von der Uni, das kennt vielleicht manche von euch, die auch so an der Uni sind. Ja. Ja genau, ihr dürft uns beide jetzt in derselben Qualität, in derselben Lautstärke und Klangfülle erleben.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das hier alles so wunderbar funktioniert, weil das ist so ein probeweiser Aufbau hier. Ja, weil normalerweise streame ich ja nicht über einen Laptop, sondern über meinen Hauptrechner und es scheint derzeit alles zu funktionieren. Damit wir jetzt aber überhaupt erstmal zu den Themen kommen, brauchen wir natürlich einen Jingle.
Diaspora aktuell.
Genau. Und da haben wir unter anderem Themen, die uns begeistern. Also erstmal ganz klar von Anfang an, Loom.io hat sich ziemlich gemacht. Also sie haben ziemlich einige ganz interessante Features eingebaut. Da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Unter anderem, wenn ihr einen Loom.io-Account habt, ist das Tolle, dass ihr genau erkennt, wo ihr das letzte Mal gelesen habt. Also wenn es irgendwelche Updates gibt auf einem Beitrag, zum Beispiel bei dem Beitrag Fotos organisieren, dann kriegt ihr ein kleines blaues Fähnchen, das da angezeigt wird, so von wegen, da habt ihr das letzte Mal gelesen. Das ist ziemlich cool. Und die Anzeige der Kommentare bzw. der Diskussion ist jetzt andersrum. Das heißt, ganz unten ist das Aktuellste und ganz oben ist Anfang der Diskussion, so dass sich jeder wirklich die Diskussion nochmal komplett durchliest und nicht erst zurückscrollen muss und solche Geschichten. Ist gar nicht mal so unübel. Aber da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Und ich habe mich immer gefragt, 3 Monate alt? Und hier sagt er mir Meldungen ganz neu und ich, naja gut. Wir kommen dann auch zum ersten Thema, wie gerade schon erwähnt, Fotos organisieren. Und zwar geht es darum, ob man Alben benutzt. Da haben jetzt einige gesagt, ja, ich hätte gerne Fotoalben. Andere haben gesagt, nö, das kann man auch über die Tags machen. Andere haben gesagt, ich will beides. Und Paul Greindl hat sich dann mal ein bisschen mehr Zeit genommen und hat dann sich an der Diskussion betätigt und hat dann gesagt, also für ihn als Fotograf sind Alben ein absolutes Must-Have, ja, einfach zur Organisation, zur Übersichtlichkeit und so weiter. Und natürlich wäre super, wenn dann auch noch Tagging dabei wäre. Das heißt, man taggt dann nicht mehr innerhalb des Beitrags, sondern man taggt das Foto an sich. Das könnte natürlich auch nochmal eine ganz neue Möglichkeit von Suche ermöglichen oder erübrigen. Und zwar könnt ihr da einfach dann oben eingeben, weiß ich nicht, Cats. Ja, da werden sicherlich viele drauf stehen und man lädt einfach ein Foto hoch, taggt das mit Cat und so wird nicht mehr der Post angezeigt, in dem das vielleicht verarbeitet worden ist, sondern einfach wirklich nur das Foto. Dann hat er gesagt, er, also einen Vorschlag gemacht, er würde auch das Verlinken von Likes, Comments und Posts mit Fotos und Alben ganz toll finden. Wie genau das ablaufen soll oder wie das technisch umgesetzt werden soll, weiß er noch nicht, aber er findet das wohl interessant, dass man dann wirklich auch Likes an die Fotos heften kann wahrscheinlich, Kommentare auch nur allein an die Fotos, nicht mal an die Posts, und eben aber Posts auch mit Alben verlinken kann. Ja, das heißt, man macht das wahrscheinlich dann so ähnlich wie mit YouTube-Videos. Ja, man postet einfach den Link vom YouTube-Video rein und ja, kann dann hat dann später eine Vorschau von diesem YouTube-Video.
Ja, schön zusammengefasst, Dennis. was jetzt noch in der Debatte aufkam zur Ergänzung ist, dass man das eben gewünscht haben, dass so ein Fotodienst dann eben ausgelagert wird, dass Diaspora nicht aufgebläht wird und dann in alle Richtungen irgendwie alles wird eingebaut. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich sage, ich fände es besser, wenn es halt auch wie bei Twitter ist, dass bei Twitter hat ja auch keine Foto-Funktion, sondern die werden halt über verschiedene Dienste halt, hat man eben die Möglichkeit, die direkt hochzuladen. Also, wie heißen denn diese, wie heißt denn der
Dienst? Twitch-Pick zum Beispiel.
Twitch-Pick, genau.
Oder wie heißt es, Twink, also ne, also wie Twitter-Image.
Genau.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Problem ist genauso wie bei Shortener-URLs. Ja, also dann werden bestimmte Dienste eben besonders gefördert und weiß ich nicht, später werden die kostenpflichtig oder was weiß ich. Also,
und deswegen brauchen wir die API.
Zum Beispiel, ja, das wäre eine Möglichkeit. Dass man eben wirklich so kleine kleine Diaspora-Apps schreiben kann, die dann gut funktionieren miteinander. Ja, ansonsten gab es noch den Vorschlag, wer es kennt, OpenPhoto heißt das Ding. OpenPhoto ist eine Plattform, ähnlich wie Flickr angelegt, nur zum selber hosten, ziemlich cooles Teil. Und das nutzt wohl auch Paul Grandl zwischendurch. Vielleicht kennen einige von euch Media Goblin, ja, wer mal die Linux-Lounge gehört hat, weiß davon. Da sowas ähnliches gibt's da auch. Dass es da eine ordentliche Integration gibt, fände ich auch nicht schlecht. Ja, also das heißt, ich habe vielleicht meinen eigenen Server oder habe irgendwo anders meinen Server, also wirklich so wunderbar schön alles dezentral, unterschiedlicher Mail-Server, bei dem einen Kollegen, bei dem anderen habe ich Diaspora und bei dem wieder anderen habe ich OpenPhoto. Und das hätte natürlich den Vorteil, dass man wirklich alles sehr schön dezentral hat, sie aber untereinander miteinander verknüpfen kann. Das wäre auch keine schlechte Idee.
Ja.
So werden alle entlastet. Der Pod-Host, der Leute, der OpenPhoto hostet und der E-Mail-Kollege. Ja, apropos Mails, dann ging es noch darum, ob man denn die Mails nicht verschlüsseln sollte. Ja, also schön mit PGP-Keys oder GPG-Keys oder GNU-PG-Keys.
Ja, mit Mails meinen wir hier die Benachrichtigungsmails.
Genau, so von wegen, hallo, du hast ein Like. Das wäre es ist ein neuer Kommentar erschienen oder dein Beitrag, der und der, und das gibt es immer so einen Ausschnitt von dem Beitrag oder von dem Kommentar oder eben auch von der Nachricht, von der privaten Nachricht. Das heißt, wenn euch euer Kollege da irgendwelche Kennwörter oder sowas per Diaspora schickt, könnte es schon mal sein, dass es dann in einem oder anderen E-Mail-Postfach landet, und das ist natürlich nicht so toll, weil, wie wir alle wissen, E-Mail ist nichts anderes als eine Postkarte, die durchs Internet rast. Ja, also die Frage war dann eben, soll man die verschlüsseln oder nicht? Oder was soll man da am besten machen? Dann haben die Leute gesagt, oh, verschlüsseln, das ist alles so kompliziert. Und oh, wir haben im Moment überhaupt nicht die Manpower und auch nicht die Lust, dass das irgendwie verschlüsselt wird. Und man kann ja nicht jede Person dazu zwingen, endlich verschlüsselte E-Mails, so wie ich und du wahrscheinlich auch, oder?
Mhm.
Ja, zu benutzen. Und deswegen sagt man dann einfach, wir machen das so. Wir haben eine Umfrage gemacht, haben sie, ist seit 3 Tagen beendet. Sollen nur öffentliche Meldungen per Mail verschickt werden? Alles andere wird dann einfach verlinkt. Ja, da wird dann gesagt, hier neuer Beitrag oder neuer Kommentar bei dem und dem Beitrag, der nicht öffentlich ist. Und dann wird aber eben nicht der Beitrag angezeigt, Beitragsinhalt, sondern nur bei öffentlichen Posts. Sehr hilfreich, auch vor allem bei privaten Nachrichten. Und dieses Feature soll wohl bald auch kommen. Also nur öffentliche Posts werden mit dem jeweiligen halt per Mail verschickt. So. GitHub ist ja derzeit so, also nicht derzeit, sondern war auch schon immer der zentrale Punkt, wo der ganze Code gehostet wird und wo auch Bugs zusammen, also Fehler, Programmierfehler oder Programmfehler zusammengeführt werden. Alles super. Es gibt sehr, sehr viele öffentliche, offene Bugs. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man die irgendwie in so eine Art To-Do-Liste? Ja, also muss man die jeweils Prioritäten anordnen oder an Prioritäten anordnen. Zum Beispiel Urgent, High, Medium und Low. So war zumindest, also ne, High, Medium, also Urgent ist wohl ganz, ganz dringend. Ja. Also der schnickt, das ist schon mal sehr hilfreich. Ist, ja. vor allem im Radio immer gut. Ja. Dash, was sagst du dazu? Ja, super.
Ich heb mein Schild hoch.
Dann hatte Fla noch vorgeschlagen, Quickfix hinzuzufügen. So von wegen, hier ist doch ganz schnell gemacht. Dann kann noch mal einer eben kurz machen, auch wenn es nicht wichtig ist. Problem ist, also die Kritik an dem Vorschlag war, man braucht viel Wissen meistens über den Code. Deswegen ist es meistens problematisch, solche Quickfixes zu machen. Und deswegen gibt es ja auch den Bugmash Monday. Das ist meistens Code oder ja Code-Teile, die man implementieren kann, die sehr einfach zu implementieren sind, ohne gleich das ganze Projekt kennenlernen zu müssen, code-technisch, was sehr von hilfreich ist. Sehr hilfreich ist. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Ist schön.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde es immer schön zu sortieren. Also ich meine, ich fixe ja keine Bugs, weil ich einfach da kann. Weil ich nicht programmiertechnisch so begabt bin, aber wenn ich Bugs anschaue, von denen ich Software, die ich benutze, und dann sortiere ich die immer nach dem Wichtigsten zuerst, um zu gucken, was da schief läuft. Also
ja, genau, damit man schon weiß, oh, das auf gar keinen Fall nutzen, diese Funktion. Zum Beispiel wäre ja auch so eine Art Warnfunktion, die dabei wäre.
Ja.
Ne? Vorsicht, bitte Diaspora
nicht braucht nutzen. Eben alles dann auch engagierte Community-Mitglieder, die dann eben sowas machen würden, auch gescheit alles taggen würden und dann eben auch, warum nicht, dann halt immer auch die einfachen Bugs raussuchen.
Genau.
Für die Hobby Mitmacher.
Wenn ihr selber irgendwie bei GitHub dabei seid, ist es auch kein Problem. Da könnt ihr ganz locker und flockig auch eure Bugs reinschieben und dann solltet ihr ja, könnt ihr theoretisch, wenn ihr schon ganz genau wisst, okay, das hat jetzt schon eine sehr hohe Priorität, weil das ein sehr starkes, sehr heftiges Problem ist, dann taggt es doch einfach selber. Ja, ich meine, die Admins da können selber nochmal das verbessern, also können sagen, naja, ist jetzt nicht so eine hohe Priorität. Ihr solltet jetzt natürlich nicht das Chat-Feature da reinsetzen und sagen, urgent, das bringt's nicht so ganz, weil es geht ja um Bugs, eher um Fehler. Ja, weil Features werden dann meistens ausgehandelt später. Und ja, also da könnt ihr dann auch nochmal mitmachen. Auch die Leute, die eben nicht programmieren, sondern die einfach nur bei der Benutzung von Diaspora merken, läuft nicht. Und sich einfach mal ein bisschen mit GitHub beschäftigen.
Ja.
Dann gab es noch den Vorschlag aus der Community, ob man nicht wieder ein neues Fundraising macht, also wieder ein neues Crowdfunding und alle finden das total toll. Nein, das finden überhaupt. Also es gibt ganz wenige, die das toll finden, dass jetzt wieder Geld gesammelt werden soll, das wieder irgendwo verpufft. Ja, am besten in so einem Superpod wie Join Diaspora. Und wie wir das ja schon von den ehemaligen Entwicklern kennen. Deswegen ist das hat Fla das erstmal kritisiert und hat gesagt, ja, derzeit ist eigentlich überhaupt kein Geld nötig. Aus dem einfachen Grund. Wir haben derzeit Strukturen, die einfach funktionieren. Das ist super. Ja, also wir haben zwar wenig Developer und wir haben auch wenig Developer, die neu dazukommen, aber es läuft irgendwie. Irgendwie macht jeder irgendwann mal irgendwas. Und es läuft. Was wir eher brauchen, anstatt Geld, ist eine Roadmap. Und wenn man jetzt so eine Roadmap hat, also eine Liste, so eine To-Do-Liste, die am besten priorisiert ist, ja, am besten von GitHub her, dann ist das alles ganz super, weil dann könnte man theoretisch, wenn man einen Developer hat, der gerade arbeitslos geworden ist und sagt, hör mal, ich habe jetzt hier ein halbes Jahr frei, beziehungsweise vielleicht sogar noch länger, aber ich stelle mich jetzt ein halbes Jahr zur Verfügung als Entwickler. Und ihr könnt mich ja bezahlen. Finde ich jetzt gar keine so schlechte Idee. Und dann sagt man, okay, er macht das. Wenn er das dann auch macht, ist dann eine große Frage. Muss dann einer mal über das Geld so ein bisschen also drüber schauen. Aber ansonsten, wenn er das macht, super Ding. Dann könnte man tatsächlich einen Crowdfunding starten, so von wegen hier, wir haben entweder ein oder zwei oder vielleicht drei Developer, die wirklich da regelmäßig Vollzeit dran arbeiten wollen.
Ja, genau. So wie es eigentlich bei fast allen Softwareprojekten ist, die bei Kickstarter oder so drin sind, wie zum Beispiel, wie heißt dieses, die Mail-Software, die, also
Mail-Software?
Ja,
Thunderbird?
Ja, online ist und dann
Mail-Pile.
Mail-Pile und dann stand da genau, wir machen jetzt zum Beispiel GPG, bauen wir ein Und da brauchen wir so viel Zeit dafür. Und wenn ihr so viel spendet, dann machen wir das. Wenn ihr noch mehr spendet, bauen wir auch das mit ein. Also sowas wäre eigentlich viel, viel vernünftiger.
Ja. Vor allem, weil meistens, also sie werden wahrscheinlich schon, also bei PayPal jetzt zumindest, werden sie wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr Stunden dazu rechnen, weil es kann ja immer irgendein Problem auftauchen, was schwieriger zu lösen ist als sonst. Und dann ist das durchaus in Ordnung. Ja. Und wenn es dann wirklich noch länger dauert als diese eingerechnete Zeit, naja, haben sie aber trotzdem das Geld, ja, und ja. Sie können nicht nochmal nachfordern, so von wegen, ja, das war jetzt aber schwieriger.
Das ist schon ganz gut. Die haben eben den Vorteil, dass die das Projekt schon von Anfang an selbst gemacht haben und nicht wie bei Diaspora die Community eben das Projekt geerbt hat von vier Hipstern aus New York.
Waren die aus New York? Ich habe immer so das Gefühl, die waren aus San Francisco, aber nun gut.
San Francisco? Ich weiß es nicht, tut mir leid.
Es sind die USA. Ja, das ist irgendwie so, als würde man sagen, irgendwo in Südamerika.
Ja, das hätte ich jetzt mal gleich sagen.
Wahrscheinlich, ja. Gucken wir doch mal, da geht es ja ordentlich los hier im Chat. Da muss man ja mal zwischendurch mal reingucken, aber es ist tatsächlich ziemlich unübersichtlich derzeit. Aber gut, okay. Scheint derzeit zu funktionieren. Gucken wir vielleicht gleich
mal. Bravo Chat.
Ja, genau. So, an New York, also Adora sagt jetzt New York. Mal gucken, ob so ist. Wir können erstmal weitergehen und zwar zu...
Blick aus dem Fenster.
So, okay. Dann tun wir den doch mal. Ihr hört ja wahrscheinlich zwischendurch das Fenster. Ja, es ist halt Ruhrgebiet. Ja, und da fahren Autos und Bahnen, vor allem jetzt in so einer dicht besiedelten Bereich. So, also, als erstes Thema, eine Scripting-Lücke im Webmail-Client von Freenet. Und zwar hat da wohl ein Angreifer, also gab es wohl die Möglichkeit für Angreifer, beliebigen JavaScript-Code da einzuführen, was nicht so toll ist.
Ist nicht toll, ne?
Weil JavaScript-Code ist, ja, sagen wir mal, sehr flexibel. Und kann deswegen sehr viele tolle Sachen machen, aber auch sehr viele böse, böse Sachen. Und deswegen muss man jetzt gucken, wie man damit umgeht. Also, sie haben diesen Fehler wohl schon behoben, aber das ist halt über einen längeren Zeitraum passiert und da kann es dann eben dazu kommen, dass wenn ihr bei Freenet wart oder seid, solltet ihr vielleicht doch euren eigenen Mail-Server betreiben. Der ist weniger.
Oder einfach einen Client, einen Mail-Client benutzen.
Zum Beispiel.
Der dann Open Source ist und wo alles nachvollziehbar ist.
Genau, zum Beispiel Thunderbird oder Jiri? Nee, doch, die heißt noch
Jiri.
Jiri, ja.
Keine Ahnung. Es gibt aber auch Webmail, also Open Source Webmail, zum Beispiel Roundcube und so. Und es gibt auch E-Mail-Provider, die benutzen auch für ihre eigene Infrastruktur nur Open Source, ist dann getestet und hat wahrscheinlich weniger Lücken. Zum Beispiel, ich bin bei RiseUp oder dieser neue aus der Schweiz, der auch Geld kostet. Jedenfalls, Open Source ist immer sicherer, meistens.
Jetzt, ja, meistens, ja, weil jeder kann reingucken und dumm aus der Wäsche gucken, wenn es dann auch noch funktioniert. Also das einfach nur als Info, solltet ihr bei Freenet sein, aufpassen. So, ansonsten, dein Thema.
Mein Thema, was ich vorstellen werde, ist Strafverfolger sammeln millionenfach Daten. Das bezieht sich auf den Bundesnachrichtendienst?
Höchstwahrscheinlich.
Nein, ich habe... Moment, nein, BKA. Bundeskriminalamt. Ja, weil wir doch alle verdächtig sind, sammelt das BKA eben fleißig Daten über die deutschen Bundesbürger. Denn keiner ist ja mehr unschuldig. Die Bundestagsfraktion der Linken hat eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Daraus ergab sich dann, dass das BKA insgesamt 82 Verbund- oder Zentraldateien hat, wo dann viele Daten über uns Bundesbürger gespeichert sind. Die größte Datei ist dabei für den Erkennungsdienst, das heißt... halt allgemein Spurensuche, Spurensicherung und Spurenauswertung. Also halt, wie es halt, also polizeiliche halt Aufgaben eigentlich. Und das Ding ist eben, dass diese Daten nicht nur erhoben werden, nachdem man eine Straftat begangen hat, sondern dass du allein schon, wenn irgendein Computer eben sagt, ja, der Verhalten ist verdächtig, dass deine Daten dann eben schon da in die Datenbank reinkommen und das laden. Ja, wir kennen das schon aus vielen anderen Szenarien, also in den USA, wo dann Daten erhoben werden von Autos an den ganzen Bezahlschranken und dann, wenn du irgendwie komisch rumfährst, dann werden dann Daten schon irgendwo in die Datenbank gesteckt. Ja, ist gar nicht schön, weil eben dann die Unschuldsvermutung nicht mehr gilt. Nee. Ja, also da kann man nur sagen, dadurch wird es noch mehr heuchlerischer. Entschuldigung.
Na, geh mal ran.
Wenn die Bundesregierung eben auf andere Staaten wie die USA schimpft und da eigentlich genau das Gleiche macht.
Ja, dich jemand lieb.
Ja.
Vielleicht solltest du doch mal komplett aus.
Das war mein Telefon. Ich bin doch gleich verdächtig geworden.
Wahrscheinlich hat das BKA mitgehört, ich denke.
Wahrscheinlich, ich meine, wir sind ja auch verdächtig, weil wir ja ständig über solche
Themen reden, das stimmt. Über
Themen reden, ich meine, wir sind ja auch.
So, aber was mich sowieso immer so interessiert ist, warum nennt man das Zentraldatei oder Verbunddatei oder Terrordatei? Ich finde, das ist immer irgendwie verwirrend, weil man so als normaler Mensch, also als normaler technikaffiner Mensch, vielleicht sogar Linux-affin, denkt, wie eine Datei, das passt doch nicht alles in eine Datei, oder was soll das sein, ein TXT-File oder was auch immer. Natürlich sind Datenbanken gemeint, aber Datei, das hat sich immer so, ach, weiß nicht, das ist immer so kurz vor Kindergarten, ja. Also, weiß nicht, und da habt ihr da einen Knopf, da könnt ihr draufklicken, oh Gott.
Naja, Dateien gab es auch schon vor Computer, muss man auch sagen.
Ja, das stimmt.
Also in Form von Aktenschränken und dadurch kam dann wohl der Begriff zustande und da unsere Gehirnen immer noch Internet-Ausdrucker sind, ist das halt so, dass diese Begriffe halt davor herrschen. Ja, gut.
Die größte und schönste Beleidigung.
Übrigens, in diesen Dateien sind auch Online-Shops, die betrügerisch agieren und so drin. Das heißt ja, alles nur um uns zu beschützen.
Natürlich. Ja, aber wir wissen ja, wie wir auch uns selber schützen können. Also nicht nur durch Verschlüsselung und solche Geschichten, sondern doch auch durch Verschlüsselung. Nein, es gibt ja unterschiedliche Arten. OTR, also off the record, heißt also regelmäßiges, also immer neues Verschlüsseln von Chat-Kommunikation zum Beispiel, PGP bzw. GPG für E-Mail. Und jetzt ist aber die Frage, wie kriegt man es denn mal hin, so eine Skype-Alternative hinzukriegen? So Voice-over-IP ist ja auch nicht mal eben gemacht, so eine Verschlüsselung.
Ja, mein lieber Dennis, da würde ich doch glatt sagen, dann nimm doch mal Tox.
Was? Sowas gibt es.
Ja, Tox ist Open Source. Ich habe es noch nicht benutzt, ehrlich gesagt. Ist komplett Peer-to-Peer. Das heißt, es läuft nichts über Server. Skype ist ja auch Peer-to-Peer, aber halt undurchsichtig. Und Tox ist eben komplett Peer-to-Peer. Das heißt, da sind keine Server dazwischen, die das irgendwie alles mitloggen könnten. Alles verschlüsselt. Super Sache. Ist in der Pre-Alpha-Phase, also noch bei weitem nicht komplett stabil und vor allem auch ist noch nicht bewiesen, ist es jetzt wirklich sicher. Das heißt, ihr seid eingeladen, das zu testen. Aber die eigentliche Nachricht ist jetzt, dass es ein Tox-Plugin für Pidgin gibt, also den bekannten Multi-Messenger. Mhm. Dann ist einfach der Vorteil, dass ihr eben nicht zwei Programme am Laufen haben müsst. Wobei, muss man... Doch, nee. Nee. Man braucht nicht zwei Programme, es reicht einfach der Pidgin, da könnt ihr da eure ganzen anderen Kontakte, also IRC zum Beispiel, alles in einem Programm haben. Ist eine tolle Sache. Ich werde es ausprobieren, auch wenn wahrscheinlich es wieder lang dauern wird, bis ich die Leute, mit denen ich auf XMPP kommuniziere, dann auch dazu gebracht habe, eine Talks auszuprobieren. Ist halt nicht alles kompatibel. Aber gut, ich meine, wer Geek ist, der probiert auch gerne andere und neue Sachen und auch gern vieles gleichzeitig aus. Es gibt auch noch Bitmessage zum Beispiel, auch zum Ausprobieren. Das heißt, ladet es euch runter, müsst ihr halt euch kompilieren. Wenn ihr Arch-Linux habt, dann könnt ihr euch das auch automatisch kompilieren lassen übers AOR. Bestimmt gibt es irgendwann auch dann bald ein Ubuntu-Paket oder in dem PPA.
Ja.
Ja, also coole Sache, gerade in den Zeiten von der NSA-Skandalen sollte man sich nach Alternativen umsehen. So, apropos Überwachung, nicht nur Regierungsagenturen überwachen, sondern auch private Konzerne. Es gibt da einen großen Konzern mit dem 2O im Namen.
Yahoo!
Fast richtig. Fast richtig. Nein, wir reden vom guten Onkel Google, der uns ja, wie man so schön sagt, nicht als Kunden, sondern als
Produkt.
Als Produkte hat. Wir Produkte sind leider ein bisschen schlauer geworden und haben jetzt, wir haben jetzt gemerkt, dass durch Cookies unser Verhalten im Web nachverfolgt werden kann. Hier, das Stichwort dazu ist Tracking Cookies. Und weil wir uns so böse verhalten, dass Google kein Geld mehr mit uns machen kann, hat Google uns jetzt was Neues verordnet, nämlich, da wir alle brav sind und auch den eigenen Browser von Google finden, nämlich Chrome, wird Google nun bald laut einer Quelle, die da ist, dass ein Blog von der New York Times, wird Google nun bald in seinem Browser eine Hintertür einbauen, so wie es der Fefe genannt hat, oder eben auch einfach ein eindeutiges Identifizierungszeichen, was dann fest eingebaut ist und womit dann Google sieht, auf welchen Seiten er so klickt, damit wir dann auch passende Werbung angezeigt bekommen, damit wir auch die Sachen kaufen können, die uns glücklich machen.
Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Endlich! Ja, also das, was wir seit Jahren, Jahrzehnten, gefühlt Jahrzehnten, schon in mobilen Telefonen haben, nämlich diese, es gibt so bestimmte Mobile-IDs, keine Ahnung, in Smartphones, die festgelegt sind, und die lassen sich auch nur selten lösen, beziehungsweise werden auch gerne dann ausgenutzt von irgendwelchen Daten, und deswegen, das ist von irgendwelchen Datenkraken. Und deswegen ist das Chrome, ausgerechnet Chrome. Und natürlich sagen jetzt alle, ha, in Chromium wird das nicht sein. Ha, von wegen. Also Chromium ist ja immer nur die Vorlage dafür, dass es auch unter Linux läuft und solche Geschichten. Das heißt nicht, dass das ganze Tracking-Zeug, was normalerweise in Chrome drin ist, nicht in Chromium drin ist.
Ja, also aus Chromium wird man das sowas schwer entfernen können, weil das, wie es anhört, wird das wohl ein fundamentaler Bestandteil von dem Browser sein, weil es ja eine Alternative zu Cookies sein soll. Und das dann schon, das kann man nicht, das ist dann kein Feature wie das Phone Home von Chrome, das dann Daten nach Google sendet, dann ist einfach dann fest eingebaut. Also ja, so schön Chromium auch ist, ja, ist Firefox doch die bessere Alternative, also da wird auch der Herr Fefe uns da zustimmen. Der ist sowieso auf Chrome sauer, weil in Chrome, was war das? Weil die Chrome-Apps ihm so auf die Nase gebunden werden und das mag er ja gar nicht. Ja, und deswegen sagt er jetzt, das war der Todesstoß Chrome. Na, da können wir gucken, wie viele Leute ihm da Folge leisten und auf andere Browser umsteigen.
Zum Beispiel Firefox. Aber das hat jetzt mit dem kommenden Thema nichts zu tun.
Wir gehen weiter. Zum Thema Messenger.
Mhm. Ne, Messenger? Strategische Fernmeldeüberwachung.
Ach, da bin ich doch gerade in der Zeile verrutscht. Ja, es geht weiter mit der strategischen Fernmeldeüberwachung. Also eigentlich hätte es gleich im Anschluss zu den monströsen Dateien des BKA kommen wir nun zum Bundesnachrichtendienst. Unsere Version des CIA. Ja. Und zwar hat der Spiegel ein Gesetz gefunden, wonach er ableitet, dass der Bundesnachrichtendienst schon seit mindestens 2 Jahren die Leitungen von 25 Internetprovidern in Deutschland ausspäht. Also das gleiche, was in den USA aufgelegt wurde, dass direkt an den Knotenpunkten die Daten ausgespäht werden. Wir wissen nicht, wie lange die gespeichert werden oder wie viel und wie. Aber immerhin so viel wissen wir jetzt, dank dem Bericht dieses Spiegels. Und ja, genau, unter anderem 1&1, Freenet und Strato. Natürlich geht es hier um einen Geheimdienst und der will ja das deutsche Volk schützen, deswegen würde er nie im Leben die Daten von uns deutschen Bürgern ausspähen. Das wäre ja auch nicht cool. Nach dem, was es damals in der Vergangenheit in Deutschland gab, kann man ja nicht machen. Sondern natürlich nur von ausländischen Terroristen und sonstigen. Also es wird wie gehabt nach Stichworten gesucht, wie Terrorismus, Bombe, sonst was. Also alles, was eben in unseren unverschlüsselten Daten so drinne steht. Mhm. Ja, also wir können nicht wissen, also es geht hier um Big Data, also die Massenauswertung aufgrund von Algorithmen. Und ganz ehrlich, du kannst da nicht ausschließen, dass Deutsche betroffen sind, genauso wenig wie die USA auch nicht ausschließen konnten, dass US-Bürger betroffen sind, weil es einfach um so riesige Datenmengen geht. Und da kannst du das nicht alles ausschließen, das ist utopisch. Das ging früher vor Zeit des Internets, aber das geht jetzt nicht mehr.
Ja, aber naja, man kann, irgendwann kann der BND bzw. die NSA dann so unterscheiden, wenn genug Leute Chrome oder Chromium nutzen, ist das ja gar kein Problem. Weil da ist ja eine ID drin und am besten schreibt man dann irgendwie noch dazu, wo der Typ dann herkommt oder welche Nationalität er hat. Dann hast du damit überhaupt gar kein Problem. Dann weiß die NSA genau, hör mal, da dürfen wir nicht nachgucken, der kommt aus Deutschland und der BND weiß, hey, ja, hier kann ich zugreifen.
Am besten geben wir der Regierung alle unsere Daten, damit sie genau wissen, welche Daten sie dann nicht mehr beobachten. Das macht Sinn.
Ja, genau. Ne, einfach das stellen, dann ist ja immer so wie der große Alarmknopf, Warnung jetzt hier, das wurde gelöscht bzw. gebannt. Ja, aber 25 Provider, also das mit D6 hattest du angesprochen?
Ja, genau, also D6, also
ist der
Datenknotenpunkt in Frankfurt, wo eben die ganzen Provider Zugang zum Internet haben.
Das ist ziemlich heftig, also da wird ja wahrscheinlich auch die Deutsche Telekom dabei sein, oder?
Ich erschien das ja nicht. Ich weiß nicht, wie fern die angebunden ist, aber jedenfalls natürlich wird das Thema in den Medien nicht genannt. Also normalerweise müsste es in der Tagesschau auf jeden Fall mal vorkommen, tut es wahrscheinlich nicht.
Nö. Weil die Leute es nicht verstehen wahrscheinlich, weil es nicht so einfach ist.
Ja, wenn es die anderen machen, ist es immer böse, wenn wir es immer selbst machen, ist es natürlich zum Schutz der Bürger und sonst
so was. Ja, genau. So, was? In China ist das Internet begrenzt? Ja, also überhaupt. Da werden Leute verfolgt wegen ihrer politischen oder sexuellen Einstellung. Das gibt's hier nicht. Noch nicht, liebe Freunde, noch nicht. Beziehungsweise es gibt ja schon so einige Ideen, einige Vorstöße. So, kommen wir mal zu was Erfreulichem, und zwar einem neuen Release. Da freut man sich immer drauf, ja? Es ist leider kein Jasper-Release, dafür ist es aber ein anderes dezentrales Netzwerk, und zwar Movim. Schon öfters mal angesprochen, sieht sehr hübsch aus. Ich hätte gerne genau das Design bei Jasper, das wäre super. Der Vorteil, also das Schöne an Movim ist, es baut auf bestehenden Protokollen auf, unter anderem XMPP. Das ist eine tolle Sache, das heißt, ihr habt einen eigenen XMPP-Server und ihr habt einen Movim-Server. Hat den Vorteil als auch Nachteil, ihr könnt euren bisherigen XMPP-Account benutzen, hat den Nachteil, wenn ihr noch keinen habt, müsst ihr euch erst noch einen separaten Account machen auf einem anderen Server und dann ist so Dezentralisierung, Overflow. Und für Anfänger ist es vielleicht nicht so ganz nachvollziehbar, was da jetzt genau soll, was das soll. Aber jetzt in der neuen Version 072 haben sie die Datenbank geupdatet und die Datenbank-Schemata verbessert. Das heißt, es gibt schnelleren und besseren und geordneteren Zugriff auf die Daten. Es gibt einen Avatar-Support, der bereits im XMPP, also XMPP-Protokoll ist ja falsch, das ist ja das XMP-Protokoll, der bereits drin ist, was super ist. Das unterstützen sie jetzt. Das Verfolgensystem oder Folgensystem, hier auch Subscription System genannt, ist komplett neu geschrieben worden, geht also auch nochmal schneller, besser, weiter, höher, toller. Dann haben sie eine Unterstützung von YouTube-Links eingebaut, wie man es eben schon bereits von Diaspora kennt, so kleine Thumbnails und dann geht das an und dann kann man da draufklicken und dann fängt es an zu spielen und alles super. Ihr habt das Design ist so ein bisschen überarbeitet worden, also das CSS, und jede Menge Code ist rausgeflogen, der nicht mehr benötigt wird, das heißt, ne, weniger Schrott im Code, was auch sehr hilfreich ist, wenn man weiter dran entwickeln möchte. Dazu gibt es gibt wohl einen Bereich, der heißt Server. Es gibt eine Server-Page und eine Explorer-Page. Und die Explorer-Page ist, um neue Sachen zu erfinden, also finden, so Wenn man jetzt, weiß ich nicht, neue Tags oder neue Beiträge finden möchte, dann macht man das auf der Explorer-Page. Wenn man überhaupt Informationen über den Server haben möchte, dann geht man auf die Server-Page. Und diese beiden Pages sind, diese beiden Seiten sind aktualisiert worden mit mehr Infos, mit tolleren und Details. Und das heißt, man weiß auch deutlich mehr über denjenigen, der den Server betreibt. Dann ist derzeit, wurde zumindest im Changelog oder in einem Blog, auf Ihrem Blogbeitrag nochmal erwähnt, dass das Chatroom-Feature, also dass ihr einen eigenen Chatraum kreieren könnt mit XMPP innerhalb Movims, dass das immer noch in der Entwicklungsphase ist, aber voranschreitet und dass jetzt das Erkennen, also dass euer Zugang, ne, weiß ich nicht, ihr habt jetzt ihren Jabber-Account und ihr loggt euch ein, dass euer Zugang und die Authentifizierung der Login deutlich schneller verläuft. Ja, und dass dann gesagt wird, ja, ist richtig, ist genau der Typ, der hier gerade sein Passwort angegeben hat, ist genau derjenige. Ja, und das ist, und wer eben einen Ubuntu-Server betreibt, der kann auch den Release auf Launchpad sich angucken, runterladen, installieren und wie gesagt, auf Ubuntu ist es natürlich von Vorteil, weil da könnt ihr das Ding einfach als sogenannte PPA einspeisen, geht aber jetzt über den eigentlichen Radius von der Diaspora-Night hinaus. Müsst ihr dann zwischendurch bei Linux-Launch hören. Dann hat Thomas Leister, mit dem ich mich übrigens in den letzten paar Wochen immer mal wieder ganz nett unterhalten habe, hat einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben und zwar auf ja, nicht Anfrage, aber zumindest durch die Inspiration von netzfeuilleton.de, glaube ich. Die haben aufgerufen, schreibt doch einfach mal in einem Blogbeitrag, warum ihr derzeit mit eurem, mit dem, was ihr als letztes so gegoogelt oder in sonstiger Weise erfahren habt, warum ihr verdächtig seid. Ja, also, wenn man das so aus dem Kontext nimmt, so von wegen, oh mein Gott, der hat nach, weiß ich nicht, Atombombe gegoogelt, wahrscheinlich baut er eine. Wahrscheinlich haben sie sich das gedacht, ja. Hast du ein Problem. Weil das ist komplett aus dem Kontext gegriffen. Wenn du jetzt aber für Geschichte lernen musstest, problematisch. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, mal so ein paar Stichpunkte gesagt, warum er denn verdächtig ist. Und zwar, er nutzt kein Facebook, sondern Diaspora, sondern ein dezentrales Netzwerk. Also der achtet so auf Privatsphäre, das ist ganz böse. Dann, er ist Linux- und Technikaffin, ja. Das heißt, er macht so Open-Source-Zeug, ja, und nutzt nicht normal Windows mit einem kaputten Internet Explorer oder so. Auch böse. Der hat voll verschlüsselte Festplatten. Er hat was zu verbergen. Wir wussten es immer. Er hat vor kurzem auf der Wikipedia mal nach Bleistiftanzünder, also so eine Möglichkeit, wie man Bomben, glaube ich, zündet, nachgesucht, weil er eigentlich mal wissen wollte, wie das Ganze funktioniert. Er hat nach Senfgas und anderen Chemikalien gegoogelt, wegen Syrien. Er benutzt einen verschlüsselten Chat, weil er, wie gesagt, etwas zu verbergen hat. Er übt Kritik, offene Kritik an den USA und er würde sich als links bezeichnen und ist deswegen für den BND verdächtig genug. Sehr schöne Zusammenfassung, sehr, sehr schön zu lesen und wer das selber mal machen möchte, kann das gerne mal auf Diaspora tun und uns dann einfach mal die Beiträge schicken, ja, weil wir bekommen die ja halt nicht direkt immer. Also wir haben ja keinen Überblick über den kompletten Stream, deswegen einfach mal, wenn ihr einen schönen Beitrag habt, einfach mal zuschicken und wir entscheiden dann letztendlich, was wir damit machen. Wahrscheinlich wird er sogar in der Sendung landen. Ja, extra sogar mit Fähnchen und Aufmerksamkeit. Warum sind wir verdächtig? Wahrscheinlich, weil wir so eine Sendung machen.
Ja. Also mein Festplatte ist auch komplett verschlüsselt. Wenn ich dann mal in den Flughafen gehen würde und halt irgendwo ausreisen würde und dann würden die Beamten meinen Laptop angucken wollen, wahrscheinlich, wenn ich in die USA anreisen würde, wäre das so. Und dann würden die nur so ein blinkendes Feld sehen, wo sie das Passwort eingeben müssen. Ja, dann würden sie mich wahrscheinlich so lange mobben, bis ich das Passwort eingebe.
Foltern.
Ja, deswegen Stichwort, Deniability.
Was?
Deniability, also ihr müsst es abstreiten können, dass ihr was zu verbergen habt. Das heißt, viel schlauer wäre es, einen Laptop zu haben, wo dann Grub automatisch eigentlich Windows boostet, man muss irgendwas klicken, damit Linux kommt und dann, wenn dann die Zollbeamten den Laptop hochfahren, sehen sie nur irgend so ein Clicky-Bunty Windows, wo irgendwie Katzenbilder drauf sind.
Katzenbilder.
Und die eigentlichen geheimen Daten sind dann auf einer Partition. Also nur mal als grobes Beispiel.
Das wäre eine Möglichkeit, ja. Oder wenn ihr, ne, hier Passworteingabe und solche Geschichten, Also wenn ihr trotzdem eine verschlüsselte Festplatte habt, könntet ihr das so machen, dass ihr zum Beispiel sagt, anstatt eben da steht hier bitte Passwort eingeben, dass man, ich will das unbedingt mal ausprobieren, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass ihr einfach hinschreibt, es ist ein Fehler aufgetreten, boot nicht möglich. Zum Beispiel.
Ja.
Das würde meistens schon reichen, glaube ich. Ich glaube, dann würde der normale Zollbeamte oder was auch immer oder der Fahnder würde sagen, ja gut, dann nicht. Ja,
genau.
Und dann wird man sagen, ja, die Festplatte ist kaputt, dann gucken die da drauf, alles nur Gewusel, das erkennen die gar nicht. Dann kommt genau das nämlich zum Tragen. Die Verschlüsselung wird zum größten Schutz aller Zeiten.
Ja, außer halt, die analysieren dann eben die Festplatte genau und erkennen dann eben, dass da eine Partition ist, die nicht auftaucht und die dann verdächtig ist. Ja, aber jedenfalls, ja, sowas macht einen halt verdächtig. Die einzige Lösung, die ich eben sehe, ist halt, dass so viele Menschen wie möglich eben dass sie halt verschlüsseln und Open Source benutzen, damit es halt normal wird. Und es gibt eigentlich keine andere Lösung. Ja, und deswegen muss man eben politische Arbeit machen.
Genau.
Und da kann es auch dazu gehören, dass man eben so wie da hinterher hier aus dem Blog, dass man eben auch so einen Post macht, wo das dann ein bisschen auf ironische Weise ein bisschen erleuchtet wird.
Ja, wie gesagt, also wenn ihr mal Beiträge macht in der Form, einfach mal zu uns zuschicken, wir werden die gerne mal in der Sendung erwähnen. Anderes Thema, die NSA. Hahaha, ist doch kein anderes Thema. Und zwar, es geht darum, dass die NSA es irgendwie rausgefunden hat, wie man Tor kaputt macht, beziehungsweise wie man die Anonymität in Tor zerstört. Fefa hat den Beitrag gelesen und wir waren einfach zu faul, den Beitrag zu lesen. Und deswegen hat Fefa das wunderbar zusammengefasst und hat einfach eingeschätzt, er hätte eigentlich gedacht, die von der NSA wären weiter. Also es wurde da beschrieben wohl, wie die da zugreifen, aber da geht es wohl nicht irgendwie um großartige Fehler innerhalb der Tor-Browser, obwohl es in Firefox durchaus Fehler gibt, die bereits ja ausgemerzt worden sind und dass die NSA sich wohl wahnsinnig die Zähne kaputt gebissen hat daran, dass sie da endlich mal einen Exploit, also einen Fehler finden, den noch keiner kennt und dass sie den dann ausnutzen können. Ansonsten gibt es aber relativ, nach Einschätzung von Fefe, relativ wenig Möglichkeiten, einen Nutzer zu de-anonymisieren. Das ist sehr schwierig. Aber blöd sind die auch nicht. GCHQ, also quasi der NSA und BND-Pendant in England, der ja auch mit der auch gut dabei ist, mit Theora. Nee, nicht Theora, Theora war ein Codec.
Doch.
Theora?
Nee.
Egal.
Tempora.
Tempora, genau, Tempora. Die betreiben Tor-Nodes, um eben solche Sachen herauszufinden.
Ja, wundert mich nicht.
Ja, mich auch nicht.
Also ich habe nur andere Quellen gelesen und ich meine, die Leute von Tor, also die Entwickler, wurden natürlich von Mails bombardiert nach diesem geilen Artikel und sie konnten eben Entwarnung geben, dass anscheinend die Geheimdienste eben einige Tor-Nutzer mit Hilfe ihrer Tricks identifizieren können, aber sie können das nicht gezielt machen. Das heißt, sie können nicht einen bestimmten Nutzer eben identifizieren, das ist immer nur zufällig und sie können schon gar nicht alle Nutzer irgendwie zuordnen. Das heißt, Tor funktioniert noch weiterhin.
Erstmal ja. Also man soll natürlich vorsichtig sein, aber eigentlich, das ist eben immer der Witz, je mehr Leute Tor nutzen, desto besser wird Tor. Ja, andere Sache, ganz andere Sache, und zwar einfach mal, warum habe ich das eigentlich mit eingebaut? Ich fand das einfach nur interessant. Und zwar, wir haben ja eine bestimmte Debattenkultur auf Diaspora und die funktioniert größtenteils sehr, sehr gut. Ja? Gepflegter, respektvoller Umgang miteinander und einfach grobes, nettes, offenes Interesse an bestimmten Themen und an Meinungen. Wo es Probleme gibt, ist bei popularscience.com. Diese Seite ist normalerweise eine ganz normale Wissenschaftsseite, die einfach mal so ein bisschen erzählt, ne, aus den Tagebüchern von Wissenschaftlern so ungefähr. Ist sehr interessant, keine Frage. Die haben aber jetzt die Kommentare geschlossen. Und zwar mit der Begründung, dass über die Erkenntnisse nur noch in einer Art und Weise debattiert wird, die nicht mehr zulässig ist. Also es wird dauernd kritisiert, nee, das kann nicht sein und darf nicht sein, also wirklich in einer Form, in der man eigentlich so Talkshows eigentlich einbetten würde, ja, so wie zum Beispiel digitale Demenz, ja, solche Geschichten werden dann da eingebaut, wo ich dann jeder technikaffine Typ denkt, der sich ein bisschen mit dem Netz beschäftigt hat, haben die so noch alle auf dem Zaun Oder, ne, also nicht so wie Oma Lüttchen, die dann sitzt, ja, vielleicht ist ja doch was Wahres dran. Oder die mit dem Internet, das ist alles böse. Ist genau derselbe Kram. Genau auf so, Debattenniveau ist wohl das in der Kommentarspalte bei Popular Science passiert und deswegen haben sie sie abgestellt. Weil keine Debatte mehr darüber stattfindet, oder nur noch geringfügig, wie denn solche Errungenschaften jetzt in Zukunft Menschen helfen könnten oder was für Gefahren sie bergen, sondern eher da immer angefochten wird, ja, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne, da werden wahrscheinlich die amerikanischen Kreationisten ganz viel Spaß haben. Gut, und noch eine ganz andere Sache. WhatsApp geknackt. Wird natürlich jetzt erstmal sagen, oh Gott, was? Nein, ich muss doch täglich WhatsApp. Also wie jetzt nicht, aber oh nein, und ich muss doch unbedingt mich schützen vor, ne, angreifen. Und jetzt haben die WhatsApp tatsächlich geknackt, wer hätte das gedacht? Eine Gruppe namens Palestinian Hackers hat es anscheinend hingekriegt, die Domain WhatsApp.com zu verlagern auf ihren eigenen Server. So kann man das erstmal nennen. Ja, also den Namen der Internetseite WhatsApp.com leitet nicht mehr auf die WhatsApp-Seite, sondern auf die Seite von den Hackern.
Das ist mittlerweile nicht mehr.
Mittlerweile nicht mehr, das ist richtig, ja. Aber was eine coole Sache ist, also jetzt würde man ja sagen, ja gut, dann haben die jetzt einfach einen anderen Vorhang dahin gehangen und haben gesagt, wir haben jetzt gehackt. Nicht ganz. Das Problem ist nämlich, dass die Verbindungen über die WhatsApp-Server ja so funktionieren. Das heißt, wenn die Domain aber woanders rüberfliegt, also wenn jetzt, ne, also weiß ich nicht, ich habe jetzt ein Smartphone, du hast ein Smartphone, ich schreibe dir eine Nachricht, die muss erstmal über den WhatsApp-Server, also muss erstmal an WhatsApp.com geschickt werden und von da aus dann an dich, könnten die Hacker es mitgelesen haben. Das heißt, wenn wir jetzt in den letzten Tagen WhatsApp benutzt hätten, hätten die Hacker durchaus die ganze Zeit die Nachrichten mitlesen können. Da hätte auch mal etwas Wichtiges dabei sein können. Problematisch. Auf jeden Fall nebenbei, falls ihr den Begriff mal hört, sowas nennt sich DNS-Spoofing. Ja? Also man tut so, als nennt man die normale Website von WhatsApp, ist man aber nicht. So, dann, wie gesagt, also sie haben keinen Zugriff auf den WhatsApp-Server gehabt. Also sind nicht in das System eingedrungen, weil das wahrscheinlich auch viel zu aufwendig gewesen wäre. Und haben dann da nach irgendwelchen Passwörtern oder sowas gesucht und nach Verbindung oder nach gespeicherten Inhalten. Sondern sie haben eben deshalb nur eben Sachen abgegriffen oder hätten Sachen abgreifen können, die in der Downtime passiert sind. Also in der Zeit, wo WhatsApp das wohl nicht erreichbar war. Ja, ansonsten wäre es das zu dem Thema. Und schon sind wir...
Nein, wolltest du mich noch vorstellen?
Was denn?
Die eine mögliche Alternative.
Zu WhatsApp, genau. Ah, ja. Wo habe ich denn mein Handy rumliegen?
Also ja. Dennis ist momentan total besessen von einer Alternative für WhatsApp, was genauso funktioniert. Also auch mit Handynummern statt User-Handles, aber Open Source ist.
Ja, also ja, nicht nur Open Source, sondern auch noch dezentral, zumindest nach Angabe des Kollegen. Ist aber gar kein Problem. Und zwar nennt sich das Ding Contalk. Contalk, also wie Kontakt, nur hinten dann Talk wie Sprechen dran. So, Contalk. Seit kurzer Zeit ist das durchaus ein sehr cooles Tool, weil sie jetzt auch ein neues Logo haben, was sehr ansehnlich ist. Das ist sehr cool. Und es also man kann es genauso benutzen. Ich habe selbst Leute gefragt, die normalerweise WhatsApp benutzen. Man kann es genauso benutzen wie WhatsApp. Also man gibt seine Adresse, also seine Nummer ein, kriegt eine SMS geschickt und dann wird dann halt gesagt, hey, du bist ja tatsächlich der, für den wir dich halten und dann kannst du jetzt online gehen. Und so kann man eben mehrere Leute in seiner Kontaktliste direkt finden und weiß ganz genau, dass sie da sind. Das ist sehr von Vorteil. Man hat hier ganz normale Gespräche, man kann diese Gespräche durchsuchen, man kann selber Gespräche anfangen. Aber was es eben so gibt noch drin, sind solche Sachen wie Serverliste aktualisieren. Oder man kann eine manuelle Serveradresse angeben.
Wie ist Server? Ist es nicht dezentral?
Ist es, ja. Aber du kannst eben deinen eigenen Server angeben, zum Beispiel.
Ist es nicht Peer-to-Peer?
Nein. Aber es ist trotzdem dezentral. Ja, weil Diaspora ist ja auch nicht Peer-to-Peer.
Zum Beispiel.
Dürftest du auch nicht nutzen.
Okay.
Ja, also deswegen... weil es wahnsinnig schwierig ist, das immer verfügbar zu halten per Peer-to-Peer.
Wie sind denn da die Vorteile gegenüber XMPP?
Nee, XMPP wollen sie einbauen.
Aha.
Ja, also jetzt, das hatte Dennis Schubert auch mal angesprochen, so von wegen fände er nicht so doll, dass das jetzt wieder ein neues Protokoll aufgebaut wird und wieder ein neues Problem. Es soll XMPP eingebaut werden. Und das hat dann den Vorteil, dass ihr das eben zusätzlich noch als XMPP-Messenger benutzen könnt und eben Xever vielleicht abgelöst wird. Vielleicht. Obwohl Xever schon ziemlich gut ist, keine Frage. Es werden noch ein paar Sachen geändert, natürlich. Also so ein paar Einstellungen werden noch versteckt bzw. verbessert. Und im Großen und Ganzen finde ich das... Also man muss bedenken, der Typ macht das komplett alleine. Also es ist eine Person, die sich dieses ganze Projekt ans Herz gesetzt hat. Man kann über die Mailingliste ja nicht mitentscheiden, aber zumindest Ideen geben oder vielleicht auch mithelfen, einfach mal nachfragen. Contalk ist derzeit verfügbar in der Version 2.2.8 und ihr könnt das Ganze auf contalk.org nochmal nachvollziehen, was ziemlich cool ist. Und ich hatte die übrigens mal angeschrieben, weil sie ja damals noch dieses hässliche Logo hatten. Hab denen mal ein Logo geschickt, fanden sie nicht so toll, ist auch nicht so schlimm, aber dieses neue Logo gefällt mir sehr gut und deswegen ist es vielleicht auch ansprechend, also ist es vielleicht wirklich eine Alternative, eine sehr einfache, simple, jetzt nicht super hübsche, aber eine sehr, sehr annehmbare Alternative zu WhatsApp und vielleicht kriegt man den einen oder anderen durchaus davon überzeugt. Ich versuch's mal in meinem Bekanntenkreis.
Jo.
Mal schauen. Aber es ist, wie gesagt, sehr von Vorteil, dass es da eine direkte Verbindung gibt zu den Nummern, zu den Telefonnummern, Handynummern. Gut, dann sollte es, glaube ich, jetzt auch weitergehen, nicht?
Neues aus der Community.
Jo, jo, läuft? Ja, wir laufen noch, gut. Ja, ich war mir jetzt gerade nicht so sicher. So, und zwar, bitte.
Jetzt bin ich wieder dran. Und zwar, die Diasporianer haben wieder ganz fleißig, haben viele tolle und geistreiche Sachen gepostet. Los geht's mit dem User André Jordan. Und zwar hat er sich gefragt, wie kann ich denn mein eigener OpenID-Provider werden, weil ich will nicht von irgendwelchen anderen Diensten abhängig sein. Und ich möchte gerne meine ID, die ja wichtig ist, auch selbst noch Kontrolle haben. Und dann hat ihm die Community geholfen und fortan benutzt er auf seinem Server das Programm PHP MyOpenID oder auch PHP MyID. Also ganz simpel, falls ihr mal darüber nachgedacht habt, OpenID selbst zu hosten, probiert es mal aus, ist gar nicht so schwer. Mein persönlicher Tipp wäre, wenn ihr OwnCloud davon eine Installation habt, ist auch direkt eingebaut, ein OpenID-Provider. Das heißt, ja, gar nicht so schwer. Ihr probiert es mal aus. Wenn ihr den OpenID benutzt, ich persönlich habe es jetzt noch nicht richtig benutzt, weil weil ich einfach das so gewöhnt bin mit verschiedenen Usern, was eigentlich total blöd ist, aber ja, ich soll es vielleicht mal ändern. Jedenfalls. Ja, dann benutzt du OpenID?
Nee, nicht wirklich. Nee, ich würde gerne mehr Browser-ID benutzen. Das ist ja dieses Persona von Firefox bzw. von Mozilla. Das würde ich tatsächlich lieber benutzen. Warum? Ja, weil es eigentlich bis auf die E-Mail-Adresse relativ dezentral ist, weil es wirklich mit dem Browser umgeht und weniger mit irgendwelchen Servern, die dazwischen sind. Es ist, sagen wir mal, benutzerfreundlicher für die Leute, die jetzt nicht immer gleich einen eigenen Server benutzen wollen.
Ja, so ist eben das mit den Standards. Also,
ja, genau.
Es gibt einen Standard und dann gibt es noch einen Standard.
Genau, und wir machen ja das jetzt ganz neu und toll und schon gab es mehr Standards. Es gibt ja von XKCD einen sehr, sehr coolen Comic zum Thema Standards. Den könnt ihr euch ja dann mal raussuchen. Ja, Moritz, Strom hat sich gemeldet und hat gesagt, er hatte eine super Idee für einen Luftbefeuchter. Also es ist jetzt irgendwie komisch, dass man das jetzt hier in der Sendung erwähnt, aber ich fand das irgendwie witzig und warum nicht? Und zwar, normale Luftbefeuchter funktionieren, ne, du stellst da so ein Plastikteil hin und dann wird das Ding angemacht und dann, weiß ich nicht, dann kommt da wahrscheinlich sogar noch irgendein Zusatz zu oder wird durch irgendwelche Leitungen und Bahnen geführt und man weiß nicht so ganz genau, was dann am Ende tatsächlich in der Luft landet, ob das jetzt Feuchtigkeit ist oder Chemikalien. Also nicht so ganz. So, um das eben zu umgehen, macht man sich's doch ganz einfach, ja? Und nimmt einen halogenen Baustrahler. Ganz einfache Kiste, Halogenbaustrahler, zack, in der Ecke, ne, macht nochmal schön Licht und zieht ordentlich Strom, ne, deswegen auch der Nachname, nein, und macht dann einfach Wasser drauf oder lässt dann einfach Wasser drüber laufen in irgendeiner Form, weil das Ding ist wahnsinnig, diese Glasplatte, die da drauf ist, ist wahnsinnig heiß und ja, wenn man das gut genug hinkriegt, dann, also vielleicht sogar in einer Glaswasserschale oder so, dann lässt man das als Luftbefeuchter halt im Raum stehen, das ist auch keine schlechte Idee.
Ja, auf Diaspora Tipps, die euer ganz reales Leben umkrempeln können.
Genau, do it yourself.
ja, weiter geht's mit etwas Feurigem.
Ja, Sir Florian von Rest hat einen Beitrag geschrieben zum Thema Feuertanz. Feuertanzfotos. Er hat von der Gruppe von Feuerkünstlern namens Spinning Area ein paar Fotos gemacht, hat die unter CC BY NCSA gestellt, 2.0. Und die sehen ziemlich cool aus. Also das heißt, man sieht eben die Feuertänzer, wie sie da mit ihren feurigen Feuern rumjonglieren. Aber das wäre schon wieder irgendwie so ein Jingle möglich. Egal. Auf jeden Fall sieht man dann schön, wie das Licht quasi in Bahnen, weil die Belichtungszeit so lange eingestellt worden ist, in langen Bahnen dieses Licht dann um sie herum, das Feuer um sie herum, ja, geht, weiß ich nicht, geleitet wird. Sieht ziemlich klasse aus und wie gesagt, wer das wieder verwenden möchte, kann das gerne tun, unter der dementsprechenden Lizenz. Und da wir ein Creative Commons Radio sind, müssen wir natürlich das auch weiterhin promoten.
Ja.
Ja, dann Jens W. hat sich mal Gedanken über eine Tor-Exit-Note in Deutschland gemacht. Und zwar, wie ist das denn, wenn jetzt die NSA oder irgendein anderer Geheimdienst Shortcode innerhalb des, also ne, in den Rechner implementiert, diesen Shortcode ausführt und dann wird eine Tor-Exit-Note, das heißt der Server, der quasi nach draußen geht von Tor, ne, Tor ist ja nichts anderes als ein Netzwerk von vielen Servern, da geht einer rein, dann wird er da drinnen vermischt und dann geht wieder ein Server raus und dann kommt man entweder in Russland oder Amerika eher selten, aber weiß ich nicht, Lampedusa, was zu Spanien? Ja, Italien gehört. Kommt man dann irgendwann raus oder Zypern, ja, hat eine komplett andere IP-Adresse und kann dann als derjenige dann da im Internet rumgucken. So funktioniert Tor. So, was ist, wenn das jetzt bei Deutschland in Deutschland rauskommt? Und was ist, wenn man, wenn jetzt rauskommt, dass die NSA quasi diesen Server, diese Tor-Exit-Node infiltriert hat. Was bedeutet das denn? Diese Frage ist auch damals beim Bundestrojaner entstanden, weil der Bundestrojaner die Möglichkeit hatte, Dateien zu löschen und zu ändern. Oder zu erstellen, genau. Oder draufzuladen. Ja, also Kinderpornografie bekäme dann einfach auf den Rechner zum Beispiel. Und dadurch, dass der Bundestrojaner drauf ist, ja, wäre dann wahrscheinlich jeder Beweis nichtig, der dann in irgendeiner Weise angeführt werden würde.
Ja, na, wir leben in einer Welt, wo wir davon ausgehen, dass unsere Computer nicht mehr das tun, was wir eigentlich wollen, sondern auch ihr eigenes Leben haben, außer halt werden das alles komplett offen, nicht nur das OS, sondern auch das BIOS und die Hardware und alles. Aber wir müssen davon ausgehen, dass eben es überall Hintertüren gibt und dann ist eben die Frage, ja, kann man dann mir als User noch irgendwas unterstellen, was ich gemacht habe, wenn doch offensichtlich auch mein PC fremdgesteuert werden kann?
Ja, vor allem eigentlich jeder. Also das sieht man ja schon an normalen Viren. Theoretisch kann jeder Rechner fremdgesteuert werden, außer man kennt sich halt sehr, sehr gut in Technik aus. Und selbst die Leute, wenn man sich wirklich anstrengen würde und die gegeneinander ankämpfen würden, wäre es schwierig. So, anderes Thema. Und zwar geht es um eine Public Diaspora Timeline. Und zwar, wie man die zum Beispiel miteinander verbinden könnte. Das heißt, Geraspor und Nerdpol.ch, unsere beiden wunderbaren Beispielpods. Ja? Geraspora hat jetzt gerade herausgefunden, ey, da auf Nerdpol.ch gibt es ein paar coole Beiträge, die öffentlich sind und die würde ich mir gerne mal ziehen. Zum Beispiel über eine API. Das wäre eine tolle Sache. Die hätte ich jetzt gerne. Und man würde die dann komplett transferieren. Das würde natürlich die Möglichkeit, also andersrum wäre es natürlich noch sinnvoller. Das heißt, Nerdpol.ch zieht sich dann theoretisch alle öffentlichen Posts dann einfach direkt von Geraspora. Das hätte einen sehr großen Vorteil, man hätte auf jeden Fall sehr, sehr viele Beiträge auf einem sehr relativ kleinen Pod. Nerdpol.ch ist auch schon nicht mehr allzu klein. Das wäre eine Möglichkeit. Da haben wir auch schon mal öfters drüber gesprochen. Finde ich gar keine schlechte Idee.
Ja, wobei ich eigentlich Das ist bei Twitter, die man ja als die Erfinder der Public Timeline bezeichnen kann. Wobei ich mir nie die Public Timeline angucke, weil die da so einen Schrott posten, Miley Cyrus und so. Ich möchte lieber in meiner Filterblase leben und meine eigene Timeline lesen. Aber es soll ja auch andere Leute geben, die vielleicht gerne lesen, was gerade angesagt ist. Und es wäre sicher nicht ein nettes Feature, wenn man auch bei Diaspora so sehen könnte, was gerade allgemein so von verschiedenen Pods aus öffentlich gepostet wird. Ja.
Ja, und nicht nur eben, also die haben ja auch die dementsprechenden Hashtags dazu. Also das wäre nicht einfach nur eine Timeline, sondern die könntest du dann tagmäßig suchen. Das heißt, nerdpool.ch hatte jetzt zum Thema Linux oder Sicherheit oder was auch immer was und du ziehst dir das auf Gerasbora rüber oder andersrum.
Ja, genau. Dazu können wir jetzt auch mal ein Thema vorziehen, damit wir nicht uns ständig wiederholen und hin und zurück gehen, und zwar nämlich mit den lieben Tags.
Ja.
Ist halt ein Problem, weil man als User eben die Tags in einem Ort zentral sehen will. Also ich klicke auf den Tag Cat Content, dann möchte ich alle Katzenbilder sehen. Aber es werden nicht alle angezeigt, weil die Tausende und Abertausende Pods halt nicht alle ihre Text eben senden. Das ist ein uraltes Problem von Diaspora. Es ist fraglich, ob Text überhaupt funktionieren mit diesem Konzept von Diaspora, ob nicht vielleicht Gruppen wie bei Schwendika dafür besser geeignet sind. Der Kern des Problems ist eben, dass bisher die Verbindung zwischen den Pods, dass es die nur gibt, wenn eben auch Leute befreundet sind zwischen den Pods. Und ja, und dazu hat eben dann der User Brad Köhn vorgeschlagen, dass doch die Pods irgendwie auf intelligente Weise feststellen sollen, welche Tags nachgefragt werden, durch Suchanzeigen dann die seinen selbst versenden, propagieren sollen.
Ja.
Ist ein Konzept, was wahrscheinlich leichter gesagt als getan ist. Ja. Ich habe da meine Zweifel. Meine Vermutung ist, dass wir wahrscheinlich auf Diaspora nie eine Public Timer oder eine Tag-Ansicht haben werden, wo wirklich jeder Post von jedem User erfasst ist. Das ist einfach, es gibt zwischen dem Pods Latenzzeit, ist dann auch eine riesengroße Datenlast, die da entsteht. Das heißt, es ist fraglich und vielleicht macht man das dann lieber über semi-zentrale Konzepte wie die Gruppen bei Frenica, wo dann jeweils ein Server, eine Gruppe oder auch ein Forum hostet und dann eben alle Posts dort gespeichert sind und dann noch von dort abgerufen werden können. Ja, frei zur Debatte. Steigt gerne in Diskussion ein bei Diaspora. Der Link ist dann in den Shownotes.
Ich habe noch ein anderes Thema, was wir auch gerne, weil das Thema Tags ja auch gerade schon genannt worden ist. Und zwar der Tag Port Zine, was es damit auf sich hat.
Weiter mit dem Thema Tags. Zumindest unter den großen Ports werden die Tags ja einigermaßen ausgetauscht. Der Tag Port Zine. Der Nutzer oder die Nutzerin You schlägt vor, dass ihr doch jedes Mal, wenn ihr irgendwas Eigenes schreibt, ein Textchen eurer Meinung, also was eigentlich sonst ein Blogpost wäre, wenn ihr sowas schreibt auf der Spot, dass ihr dann diesen Post, den Tag Podzine verpasst, damit man dann als User alle Beiträge auf einem Schlag finden kann, die nicht irgendein lustiges Foto sind von jemand anders oder die einen Link mit einer kurzen Beschreibung sind, sondern wo einfach ein schöner Text, also eigentlich was auch im Blogpost wäre, ist. Ja, also, was meint ihr? Also, ein Tag mehr kann ja eigentlich nicht schaden. Ist ein netter Vorschlag. Dann kam auch schon gleich hier die Ideen, dass man dann noch mehr Kategorien, also thematisch machen kann. Ja, ist ganz nett. Wäre noch netter, wenn die Tags wirklich funktionieren würden. Weil so bleiben dann die Nutzer der großen Pods ein bisschen unter sich, was ja nicht ganz im Sinne des Erfinders ist, weil alles dezentral sein sollte, aber ja, nette Idee. Kann gerne gemacht werden.
Ja, finde ich eine coole Sache, weil wir haben ja heute auch wieder jetzt hier viele Sachen vorgestellt, wo es tatsächlich hätte nötig werden können. Unter anderem Cornelia, die also einfach mal aussagt, dass sie sich in Diaspora verliebt hat und sich vorstellt, dass das alles wie so ein kleines Dorf ist und dass sie zwar nicht jeden verstanden hat, weil irgendwie auch in unterschiedliche Sprachen gesprochen werden und dass sie auch nicht mit jedem gesprochen hat, mit dem es möglich war, hat sie aber trotzdem sehr interessante Posts gefunden und ist dafür sehr dankbar und freut sich deswegen auch Teil der Diaspora Community zu sein. Es muss ja auch mal was Einfaches, Simples und Schönes sein, oder? Ja, dann Nadine, Caroline, Balen, die wir ja schon vorletzte Woche als Interviewpartnerin hier hatten, könnt ihr euch gerne von der Primetime nochmal unter rec.theradio.cc euch das Ganze anhören. Die Primetime, sehr interessantes Interview, vor allem so gegen Mitte, ja, da wird es schon etwas kritischer und interessanter, hat geschrieben, dass sie es ebenfalls, wie eben Cornelia, schade finden, dass so viele Posts in anderen Sprachen geschrieben sind, die man dann eben nicht verstehen kann. Und deswegen fängt sie jetzt selber an, einfach auch bilinguale Posts zu schreiben. Also auch ne, Deutsch und Englisch gleichzeitig. Finde ich gar keine schlechte Sache. Da wir jetzt von The Radio CC eher das Problem haben, dass wir, was heißt das Problem? Wir konzentrieren uns eher auf die deutschsprachige, also auf den deutschsprachigen Bereich. Was sollen wir jetzt hier bilinguale Posts schreiben, wenn am Ende sowieso wieder nur Deutsch über den Stream geredet wird. Macht keinen Sinn. Ja. Bei anderen Leuten macht es tatsächlich Sinn. Also wenn jetzt wirklich irgendwelche Meinungen veröffentlicht werden oder problematisch ist es tatsächlich bei Links. Also wenn du zum Beispiel einen Link zu einer spanischen Website hast, wo ein interessanter Beitrag steht und wie will man das machen? Weil meistens wird ja immer nur verlinkt und dann kurz beschrieben und das war's. Wie will man das machen? Also kannst du natürlich auf Englisch drunter schreiben, aber du kannst trotzdem dir nicht den kompletten Beitrag angucken, ob das wirklich stimmt, was da unten geschrieben worden ist.
Ja, man könnte einfach dann das dem Leser überlassen, dass er dann eben das mit Google Translate dann in seine Sprache übersetzt.
Das wäre unmöglich.
Ich meine, das macht sogar Hefe macht das, dass er eben dann bei finnischen Artikeln einfach Google Translate nimmt und dann das, was da versteht, dann irgendwie verarbeitet. Sehr also gut. Schon möglich. Ja. Ich habe es immer so gemacht, dass ich einen Aspekt hatte für alle deutschen Nutzer und dann ein Aspekt für den ganzen Rest. Und wenn ich meinte, ich hatte ein Thema, was mehr Leute betrifft, dann habe ich es auf Englisch gemacht. Und dann die deutschen Posts immer nur so begrenzt, dass nur die Deutschen lesen, damit es dann nicht ganz so nervt. Das ist so sicher ein recht einmaliges Konzept, was vielleicht nicht alle so machen, aber ja. Ja, wie soll ich sagen, wenn man halt im Stream dann einen Post hat, eine Sprache, die man nicht versteht, dann kann man einfach hinweg scrollen, dann ist auch kein großer Schaden getan. Nee. Was ich immer sehr schön finde, ist die Post von hier, von Fla, diesem französischen Entwickler, der das auf Französisch und Englisch schreibt. Ja. Also, ist es er oder sie? Oder
ist es er, denke ich mal. Fla Bergen, doch, ich denke schon.
Also, super großer Aufwand, aber bei den tollen Sachen, die er schreibt, ist es
ja, vor allem schön. Sind Dev-Sachen, ne? Also es sind so Entwickler-Themen, die Diaspora direkt angehen und da finde ich, dass beide Sprachen da auf jeden Fall ihren Platz haben. Ich meine, Jonne und ach, wie heißen sie noch? Florian auch, ja. Also die sind ja auch deutsche Entwickler und die schreiben trotzdem auf Englisch und das ist schon gut so. Und theoretisch können sie es natürlich auch auf Deutsch und Englisch machen, aber jeder also sollte soweit Englisch verstehen, deswegen finde ich das eine gute Sache. Zwei Kleinigkeiten noch, sind eher Linkverweise als wirkliche Inhalte. Und zwar gibt es von Ravenbird wieder einen etwas längeren Text, wo der Hashtag Podzine durchaus zu gepasst hätte, und zwar mit dem wunderschönen Titel Keine Zeit für kritisches Denken. Genaueren Inhalt dürft ihr euch dann angucken. Ich habe nur mal kurz drüber geflogen und es kam das Wort aufgeklärte Gesellschaften drin vor. Deswegen habe ich das einfach mal mit in die Links gepackt.
Ja, also für alle, also allgemeine Diskussion steckt auch damit ein. Also ist ein sehr kluger Kopf, der Ravenbird. Ich denke, viele haben den auch abonniert auf Diaspora und immer wieder interessante Debatten über unsere Gesellschaft.
Genau, er hat übrigens, haben wir auch schon mal angesprochen, Ravenbird hatte ja das Querdenkerwiki.org, wenn mich nicht alles täuscht, veröffentlicht. Und da gab es auch schon viele coole Beiträge und wer da mal reinschauen will, kann das gerne tun oder vielleicht das eine oder andere hinzufügen kann. Ja, dann, boah, eine Grammatik ist echt am Arsch. Das ist unfassbar. Ich weiß, ab einem Satz begonnen.
Ja, meine auch.
Es ist schlimm. Aber deswegen sind wir ja jetzt auch so langsam am Ende der Sendung. Meine Stimme macht jetzt auch nicht mehr mit. Und zwar gibt es einen kleinen süßen Comic, bestehend aus zwei kleinen Bildern, und die eigentlich alles sagen zum Thema Facebook-Meldungen und Diaspora-Meldungen. Könnt ihr euch gerne angucken. Gibt es in den Shownotes, beziehungsweise ich packe es jetzt nochmal gerne in den Chat, damit ihr auch Bescheid weiß. Und somit sind wir durch. Wir sind fertig mit unserer ersten, tatsächlich jetzt so gemeinschaftlich, wirklich nebeneinander sitzenden Sendung. Habe ich ja noch nie gemacht. Das war jetzt auch für mich neu in der Form.
Ja, genau. Also wir sind durch die ganzen Themen durchgerasselt. Könnt ihr dann später alles nachlesen. Denn es hat in diesem Fall jetzt die Recherchearbeit gemacht.
Du warst ja auch hier, hallo. Also will man ja nicht schmälern hier.
Ja, du hast die Themen gefunden. Also ja,
und?
Ja. Ja, ich bin toll. Also, wir hoffen, wir konnten euch dann wieder aus dem Strom der Meldung euch dann die interessanten Dinge rausfiltern. Bleibt der Diaspora Night treu?
Ja, wir nicht. Und Diaspora. Also Diaspora Night sowieso, aber man muss ja eher dazu aufrufen, dass die Diaspora treu bleiben.
Oder Friendica. Oder.
Bist du da wirklich noch?
Ob ich da noch bin? Ich bin doch zu Friendica gewechselt.
Ja, ich dachte, so langsam hätte man dann mal aufgegeben, weil die Friendica-Entwickler gesagt haben, wir machen nicht mehr. Oder nee, das war ja nur ein Pod. Stimmt, das war
ich
ja
nur ein Pod. Ich habe heute erst die Installation Git Pull gemacht. Ah, und ja. Es gab wieder neue Updates. Also.
Ja, das sind die
Wenn ich hier. an der Macht wäre, ja, dann würde es dann gäbe es ja auch noch viel mehr Friendica-News. Dann wäre ja was ganz anders hier bei dieser Show.
Ja, wir haben doch extra die Rubrik Blick aus dem Fenster.
Das ist ja, so, ja, wenn ich hier an der Macht wäre, dann hieß es Blick zu Diaspora. Ja. Aus dem himmlischen Königreich Friendica. Ja. Kleiner Exkurs. Ich finde auch die Diaspora ganz toll. Ich finde alles ganz toll, was dezentral ist.
Ich finde Murmeln auch irgendwie eine interessante Idee. Also wirklich das so auf XMPP irgendwie aufzubauen, das ist irgendwie eine nette Sache.
Okay. Ja.
Ja, gut, okay, wir sind durch und deswegen, jetzt hier gibt's noch, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kritik von Deus. Dash, wenn ihr dieses Setup noch macht, tu bitte ein wenig was für den Raumklang. Ja gut, also ich dachte, unsere Grammatik war
schon. Ja, ich muss einfach noch mehr Bücher in die Regale stellen, damit der Klang aufgefangen wird. Das ist ein starkes Problem.
Wir haben hier die Gardine extra zugemacht, damit hier so ein bisschen Klang gefallen
wird. Ja, lieber Deus, ich werde mir, sobald es geht, mehr Bücher kaufen. Mach dir keine Sorgen.
Crowdfunding, ja, also extra Raumklangfänger namens Bücher gibt es ein Crowdfunding. Machen wir auf Start Next ein Crowdfunding auf und ihr könnt dann dafür spenden, dass wir irgendwelche billigen alten Bücher kaufen, die groß sind, die keiner lesen will. So alte Schillerbände oder sowas. Goethe.
Ja.
Und zwar all seine Werke.
Wobei, ich fange jetzt an zu studieren und ich denke, da werden sich auch automatisch die Bücher hier werden auftauchen. Das heißt, ihr werdet hier dann erleben können, eventuell, wenn wir es nochmal hier machen, dass dann der Klang ein bisschen weniger halt.
Genau.
Ja, somit kommen wir dann zu den berühmten letzten Worten.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und einen lieben Gruß an die Kollegen von NSA, GCHQ und BND.
Da, 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 da.